ruhig ist in dir und ja, von dir mit Weisheit ausgestattet ist und ja, mit der Fähigkeit, einfach dein Wort auszulegen, auszusprechen, und mach du es lebendig in unserem Herz, dass wir ja, ausräumen, was im Weg ist, und einfach Begegnung haben mit dir in deinem Wort, dass du unser Herzen veränderst. Amen.
Amen. Schnell noch vorab eine Ankündigung. Nächsten Sonntag haben wir keinen Gottesdienst hier. Wir besuchen wieder den Gebetsgottesdienst am Buchenauer Hof bei der DMG. Also jeder, der vorhat zu kommen, fahrt die andere Richtung. Und eine halbe Stunde früher. 10 Uhr geht's los, oder? Simon, bei euch?
Ja.
10 Uhr. Nächste Woche 10 Uhr DMG Buchenauer Hof. Jo. Wir sind im 2. Korintherbrief und heute kommt das 2. Kapitel. Und da steht viel von Betrübnis und so weiter, aber ihr werdet sehen, das hat was mit Freude zu tun. Ich lese mal kurz vor, 2. Korinther 2, 1 bis 11. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Denn wenn ich euch betrübe, wer ist es dann, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude aller Freude ist. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, sodass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Denn ich habe euch auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus. Damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Ich danke dir, Herr, dass es dein Wort ist. Ich danke dir, dass es die Wahrheit ist. Und ich danke dir, dass das heute früh zu uns spricht. Und ich bitte dich, dass du jedem das im Herzen gibst, was du heute dort verankern willst, was du heute groß machen willst. Bitte benutz mich, aber darüber hinaus ist es dein Heiliger Geist und es bist du direkt, der zu den Herzen spricht. Hilf, dass deine Botschaft ankommt und es tut, wozu es ausgesendet worden ist. Nämlich uns zu verändern, uns in der Freiheit zu schicken, dich zu verherrlichen. Danke, Vater. Jo, wie gewohnt, gehen wir Vers für Vers durch. Und ich habe Freudigkeit bei dem Thema, auch wenn ganz viel Betrübnis in der Formulierung drin steckt. Aber es geht tatsächlich um Freude, das werdet ihr sehen. Verse 1 und 2, ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Denn wenn ich euch betrübe, wer ist es dann, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Freude, Betrübnis, ihr sollt mich erfreuen, aber ihr seid betrübt. Rückblick, 2. Korinther, 1. Kapitel, Verse 23 und 24. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Also Paulus war ab und zu mal zu Besuch in Korinth und manchmal hat er auch Briefe geschrieben. Und er hat gesagt, es ist ganz okay, dass ich noch nicht bei euch war. Weil meine Aufgabe ist ja nicht, euch in Betrübnis zu bringen, sondern meine Aufgabe ist eigentlich, euch Freude zu bringen. Und die Motivation von Paulus ist wirklich, nicht über die Gemeinde zu herrschen, als Chef, sondern die Gemeinde zu fördern. Und hier steht ganz deutlich, ihm ist es wichtig, dass die Korinther Freude haben. Und warum? Was hat Paulus den Korinthern gebracht? Das Evangelium. Und was ist das Evangelium? Das ist die frohe Botschaft, eine freudige Botschaft. Das war eigentlich Sinn und Zweck von Paulus Wirken, die frohe Botschaft unter die Menschen zu bringen. In Galater 5, 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also, wir haben es mit der frohen Botschaft zu tun. Paulus sieht seine Aufgabe drin, den Korinthern Freude zu bringen. Und eine Frucht von Jesus selbst ist uns überliefert, im Johannes 15, die Verse 9 bis 11. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Und jetzt kommt's. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Jesus ist gekommen, um Freude zu bringen, aber es ist an eine Bedingung geknüpft. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Also, Bedingung, die Gebote des Vaters. Halten. Nicht kennen, halten. Aber daran geknüpft ist die frohe Botschaft, dass der Friede Gottes, die Freude, die Jesus hat, auch unsere Freude werden soll. Und das ist die frohe Botschaft. Aber eben, wenn ihr meine Gebote haltet. Wenn ihr die Gebote nicht haltet, dann ist mit der Freude nicht so weit her. Darum auch diese Briefe. Darum auch manches Durcheinander. Aber wenn wir uns wirklich an Gott festhalten und tun, was er sagt, nicht als Sklaven, die jeden Tag bloß tun müssen, was der Herr ihnen vorschreibt, nee, es ist eine freimachende Botschaft, dann ist völlige Freude in uns. Vers 3, darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Er wünscht sich diese Freude von den Korinthern. Und er wünscht sich, dass er sich freuen kann, wenn er nach Korinth kommt. Und seine Freude soll aller Freude sein. Was ist denn die Freude des Paulus? Verfolgung? Gesteinigt werden? Ich glaube, das ist keine Freude. Da muss man schon sehr schräg drauf sein, dass man sich dran freuen kann. Seine Freude ist wirklich das Evangelium. Und er sagt, das soll auch eure Freude sein. Und die wahre Freude innerhalb der Gemeinde ist eine aufrichtige Freude, die durch den Heiligen Geist kommt. Im 1. Korinther 13 haben wir gelesen über die Liebe. Und da steht in Vers 6, dass die Liebe, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Das heißt, die Liebe freut sich, aber an der Wahrheit, nicht an der Ungerechtigkeit. Dass man sich an der Ungerechtigkeit freuen kann, jeder kennt diebische Freude. Wenn man sich freut, dass irgendwas gelungen ist, Bankräuber freuen sich auch, wenn ihr Coup erstmal gelungen ist oder wenn mein Betrug bei jemand anders funktioniert hat, dann freue ich mich auch. Und wenn ich irgendwo jemand mein altes Auto verkauft habe mit 10.000 Macken und der hat noch 4.000 Euro bezahlt, dann habe ich auch diebische Freude. Aber das ist nicht diese Freude. Das ist nicht, die Liebe freut sich nicht an dieser Freude, sondern die Liebe freut sich an der Wahrheit. Aber wirklich, die Bibel, das Neue Testament ist voll mit Freude. Aber nicht bloß das Neue Testament. Sehr weit zurück bei Nehemia In Kapitel 8, Vers 10 heißt es, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen, Jubel, Freude oder? Naja, eigentlich sollten unsere Herzen aufgehen, wenn es um die Freude geht. Das bei Nehemia damals, seid nicht bekümmert, dem Volk Israel wurden die Unzulänglichkeiten vor Augen gemalt. Aus dem Wort Gottes wurde vorgelesen und alle waren traurig, weil sie gesehen haben, oh wei, das erfüllen wir ja bei weitem nicht. Und da antwortet Nehemia dann nicht, ja, seht ihr, recht so, vergrabt euch und das war's dann, sondern seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also, wenn du heute irgendwas hast, warum du nicht gut drauf bist, wenn du das gestern schon hattest und die Gefahr steht, dass das morgen immer noch da ist, dann habe ich eine gute Nachricht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Freude freut sich an der Wahrheit. Aber die Freude ist auch dran gebunden, die Gebote Gottes zu tun. Aber wenn wir wieder zurückkehren zu dem, der uns die Freude schenken will, dann haben wir die Freude. Und das ist das, was Paulus den Korinthern auch mitteilt. Paulus schreibt in Vers 4, ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen. Nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Paulus hat die Probleme der Gemeinde deutlich erkannt und diese Probleme waren kein Grund zur Freude. Diese Probleme waren ein Grund zum Tadel. Und vielleicht ist Paulus in dem Moment noch nicht wieder nach Korinth gereist, weil die Probleme so noch da waren und er nicht wiederkommen wollte, um da wieder zu schimpfen. Wie sieht es aus bei meinen Kindern? Die werden größer, früher war es noch anders, da sind wir noch enger aufeinander gesessen, heute sind sie mehr in ihren Zimmern. Aber es gibt gewisse Richtlinien bei uns in der Familie und Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Und wenn man die Grenzen überschreitet, dann waren Konsequenzen angekündigt. Und wenn man dann sieht, dass diese Grenze überschritten wird, dann ist man gefordert, auch die Konsequenz einzuführen. Und dann ist es weder schön für den, der strafen muss, noch für den, der bestraft wird. Und weil ich meine Kinder liebe, habe ich so manches nicht gesehen. Ich habe es sehr wohl gesehen, aber ich wollte es nicht sehen und habe getan, als ob ich es nicht sehe. Weil ich sie liebe, weil ich keine Lust gehabt habe, weil ich die Konfrontation gescheut habe. Ich meine, das mag ich auch nicht, aber weil ich gedacht habe, komm, das muss nicht schon wieder in aller Konsequenz sein. Und so geht es auch auf der Arbeit. Wenn dir irgendein Kollege ein guter Freund ist, eine Kollegin, du kommst gut mit ihr aus und du siehst, oh nein, nee, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Dagegen, wenn du jemanden nicht liebst. Hey Chef, ich habe was gesehen. Aber wenn du jemanden wirklich liebst, dann hast du keine Freude dran, denjenigen zu tadeln, zurechtzuweisen, Bestrafung zuzuführen. Und das ist die Motivation des Paulus auch. Er hat keinen Spaß daran, die Korinther zu tadeln und ihnen dauernd zu zeigen, was falsch ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jemand liebe und wenn mir jemand wichtig ist, dann muss ich auch tadeln, dann muss ich ihn auch darauf hinweisen, was nicht stimmt. Es gibt so viele Kinder, die so viele Dinge tun, die ich überhaupt nicht gut finde. Und ich tue nichts dagegen, ich spreche es nicht mal an. Weil sie mir im Vergleich zu meinen Kindern relativ egal sind. Ich habe keinen Erziehungsauftrag, ich habe nicht diese Herzensverbindung und darum lasse ich es einfach gut sein. auch wenn es nicht gut ist, aber bei meinen Kindern, weil ich sie liebe und weil ich will, dass sie in eine gute Spur kommen, spreche ich diese Dinge an. Maßregel, weil ich sie liebe. Wenn ich einen Arbeitskollegen habe oder einen Azubi, der was lernen will und an dem liegt mir was, dann weise ich ihn auf seine Fehler hin und sage, hey, guck mal, haben wir zwar schon 20 Mal gehabt, aber bitte noch zum 21. Mal. Mach das doch so rum, dann klappt's. Wenn ich den Azubi abgeschrieben habe und sage, komm, wenn die 3,5 Jahre rum sind, dann haben wir wahrscheinlich nie wieder was miteinander zu tun, dann sage ich auch gar nichts mehr. Das heißt, es ist auch Liebe, jemanden auf Fehler hinzuweisen. Aber dann ist wieder die Frage, wie mache ich es? Und Paulus hat diese Liebe zu den Korinthern. Darum weist er auf Fehler hin, aber er weiß, wenn er persönlich hinkommt, dann ist es nichts Schönes, wenn er diese Dinge wieder und wieder ansprechen muss. Und darum sagt er, es ist wahrscheinlich gut, dass ich nicht gekommen bin, weil ich sollte eigentlich Freude von euch haben, ich hätte schon wieder Betrübnis gebracht. Vers 5, hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Also derjenige, der diese Betrübnis verursacht, derjenige, der im Fehlverhalten ist, der ist ja eigentlich schuld für diese Betrübnis, der ist schuld dafür, dass unangenehme Dinge passieren und angesprochen werden müssen. Das ist das, wie das mit dem Gesetz, wo kein Gesetz ist, da gibt es auch keine Sünde. Wo kein Papa aufpasst, da kann man auch nichts falsch machen. Und Schuld ist aber eigentlich doch der, der es tut. Und nicht der Richter, der Vater, der Vorgesetzte, der es anspricht. Und Paulus sagt, wenn jemand diese Betrübnis verursacht hat, dann hat er nicht nur mich, Paulus, betrübt, sondern euch alle. Und so wie sich die ganze Gemeinde aneinander freut, wenn gute Dinge passieren, so kommt auch die ganze Gemeinde in Betrübnis, wenn Dinge nicht stimmen. Und das hat wieder was mit dem Leib zu tun. Mir kann es hervorragend gehen und ich habe mein Stracciatella-Eis mit Amarena dabei und es ist wunderbares Wetter. Aber wenn der kleine Zeh eitert, dann ist die Freude nicht ungetrübt, dann ist die Freude nicht vollkommen, weil ein Teil vom Leib absolut nicht passt. Und so ist auch die Gemeinde, ob es uns passt oder nicht, wir sind ein Leib. Und wenn es in diesem Leib Betrübnis gibt, dann merkt es jeder und ist auch jeder davon betroffen. Zumindest jeder, der Teil dieses Leibes ist. Es gibt auch genügend, die schwirren in der Peripherie herum und sind kein Teil. Das muss aber jeder selber wissen. Aber die, die Teil sind, das ist biblisch fundiert, der ist Teil und der leidet auch mit, wenn ein Teil leidet. Und nicht nur Paulus als Apostel und Verantwortlicher ist von diesem Fehlverhalten Einzelner betroffen, sondern die ganze Gemeinschaft. Verse 6 und 7. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, sodass er ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Hochinteressant, letzte Woche hatten wir Familiengottesdienst und das Thema war Vergebung. Und hier geht es auch um Vergebung. Er hat ja im letzten Brief, im 5. Kapitel, ganz offen das Fehlverhalten von jemand angesprochen in der Gemeinde und hat gesagt, warum tut ihr nichts? Warum gibt es bei euch keine Gemeindezucht? Das klingt jetzt schrecklich und schlimm, aber das ist wie wenn jemand sagt, hey, warum tust du nichts? Erziehst du deine Kinder nicht? Gibt es für euch keine Konsequenzen für Fehlverhalten? Alte Sprache heißt, züchtigst du deine Kinder nicht? Zucht klingt immer schrecklich, aber ist wirklich bei euch in der Gemeinde laissez-faire, lasst ihr einfach alles geschehen, es ist gut so. Das hat er den Korinthern geschrieben, hat gesagt, hey, bitte kümmert euch darum. Und ob jetzt dieser Mensch, der im 1. Korinther 5 angesprochen war, ob der jetzt hier gemeint ist oder irgendeine andere Situation, weiß ich nicht. Die diversen Ausleger legen das divers aus, einer so, aber egal, offenbar hat es Gemeindezucht gegeben. Es wurde jemand bestraft, getadelt für das, was er getan hat. Und insofern waren sie konsequent, die Korinther. Aber jetzt geht's weiter. Ich lese nochmal schnell vor. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, sodass er ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Also, Fehlverhalten eines Einzelnen, was zum Beispiel im 5. Kapitel im 1. Korintherbrief angesprochen worden ist, sexuelles Fehlverhalten, er wird offen getadelt in der Gemeinde und in diesem Fall jetzt droht dieser Betreffende in übermäßiger Traurigkeit zu versinken. Das setzt voraus, er hat angenommen, was ihm dort vorgeworfen wird. Er hätte auch sagen können, wisst ihr was, euer Verein stinkt mir sowieso, ich ziehe jetzt nach Athen mit meiner Schwiegermutter und da haben wir dann ein glückliches Leben jenseits von Gottes Geboten und dieser Gemeinde. Das kann eine Konsequenz sein. Wenn du ein offensichtliches Fehlverhalten an den Tag legst, dann kannst du sagen, steig mein Dasch, dann gehe ich halt und mache mein eigenes Leben. Oder aber du erkennst, dass es falsch war, nimmst die Strafe an und soweit mal Punkt. Und jetzt sagt Paulus, dass dieser Betreffende aber in übermäßiger Traurigkeit zu versinken droht. Und da kommt es das Nächste, Vergebung. Wofür ist denn Gemeindezucht? Wofür ist denn Erziehung? Wofür ist denn Gottes Wort da? Um uns zu konfrontieren und zu korrigieren und auf die richtige Richtung zu bringen, nicht um uns kaputt zu machen. Und dieser Mensch offenbar, es heißt ja auch, wenn jemand Fehlverhalten hat, dann hol erst mal Zeugen dazu und dann rede mit ihm. Und wenn er dann immer noch nicht hört, dann geh zu den Ältesten. Das ist wohl alles passiert und er hat erst dann verstanden, was Sache ist und hat die Strafe annehmen müssen, ist aber nicht verschwunden, sondern er hat gewusst, ich gehöre dazu und drohte jetzt in dieser Traurigkeit zu versinken. Und darum sagt Paulus, Leute, jetzt geht's weiter, jetzt ist aber die Vergebung dran. Vers 8, darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Er muss sich sogar ermahnen, aber das ist so urmenschlich, wenn jemand was falsch gemacht hat, dann fällt er bei uns unten durch. Das ist menschlich. Die eine Überreaktion ist, dass wir es ignorieren und sagen, komm, ist gar nicht so schlimm. Und die andere Überreaktion ist, dass wir dem dann sagen, so, und du bist jetzt unten durch. Und genau das sagt Paulus, das soll es nicht sein. Sondern die Motivation für das, was wir tun, soll immer die Liebe sein. Wenn ich jemand auf Fehlverhalten aufmerksam mache, wenn ich jemand tadle, wenn ich jemand bestrafe, dann soll ich das aus Liebe tun. Aber wenn es aus Liebe ist, dann muss ich ihm auch wieder die Türe aufmachen. Dann liebe ich ihn ja, dann muss ich ihm das aber auch zeigen können. Bloß schnell als Beispiel dafür Johannes Kapitel 8, Vers 7, die Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden ist. Und alle haben zu Jesus gesagt, guck diese Sünderin an. Und Jesus sagt, als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und das müssen wir auch in der Gemeinde so leben. Also wenn bei jemand die Sünde offenbar wurde, ein Fehlverhalten, und so krass ist, dass man es nicht stehen lassen kann, dann muss er in irgendeiner Weise darauf angesprochen werden, irgendwelche Konsequenzen tragen. Das heißt aber nicht, dass die anderen dann ohne Sünde wären. Jeder weiß, was er selber Dreck am Stecken hat und ist vielleicht ganz dankbar, dass von ihm nicht offenbar geworden ist. Und das, was wir letzte Woche auch gehört haben, wenn mir vergeben ist, dann soll auch ich dem anderen vergeben. Und ich soll mir bewusst sein, dass auch ich in der Gefahr stehe, zu fallen, dass auch ich in der Gefahr stehe, Dinge zu tun, die nicht richtig sind. Und dass ich sie vielleicht auch manchmal tue und ganz froh sein kann, dass es nicht rauskommt. Darum bin ich kein Deut besser wie der andere. Ich habe mich vielleicht bloß besser verhalten. Und darum muss die Liebe da sein, dass ich denjenigen, der auch wieder wirklich voller Liebe zurückhole in die Gemeinschaft, so wie ich früher dann zum einen meiner Kinder gegangen bin und gesagt habe, du kannst wieder rauskommen aus dem Zimmer, Strafe ist gut. Und nicht 30 Jahre später reinschaue, ach, das war die, die damals eingesperrt worden ist. Zu voll zu Recht, voll zu Recht. Nein, wenn es aus Liebe ist, dass ich jemanden tadel, dann muss ich ihn aber aus Liebe auch wieder zurückholen. Weil es geht ja bloß darum, dass er die Konsequenz für sein Handeln erkennt und Buße tut. Vers 9, denn ich habe euch auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. Zuverlässigkeit in allem heißt konsequenter Umgang mit sündigem Verhalten, aber auch bedingungslose Liebe zu den Menschen. Er wollte die Zuverlässigkeit in allem erkennen bei den Korinthern. Und es schließt sich nicht aus, jemanden zu lieben und jemanden zu bestrafen. Solange es wirklich aus Liebe geschieht und nicht im Affekt Überreaktion ist, solange ich die Bibel als Maßstab nehme, ist es gut und richtig. Dann sagt er in Vers 10, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus. Vergebung ist etwas, was Jesus uns gezeigt hat und was wir leben sollen. Jesus hat Sünde, Ungehorsam gegen Gottes Gebote deutlich benannt. Er hat die Strafe dafür, die Trennung von Gott deutlich ausgesprochen. Aber er hat vergeben. Voraussetzung für Vergebung ist aber Umkehr und Reue. Aber dann muss die Vergebung bedingungslos sein. Und so ist es von Gott auch. Ich will eurer Sünden nicht mehr gedenken. Ich werfe sie ins äußerste Meer. Und so muss es bei uns auch sein. Wenn wir jemand etwas vergeben, dann muss es gut sein. Dann sollen wir dem nicht mehr gedenken. Dann muss es konsequent sein. Und interessant ist, dass Paulus, obwohl er die Korinther so heftig kritisiert in vielen Punkten, setzt er einfach voraus, dass auch die Korinther, was sie tun, im Einklang mit dem Heiligen Geist tun. Dass sie es im Gebet tun. Und wenn die Korinther durch Gebet und aus Liebe jemanden vergeben, dann sagt Paulus, dann soll es gut sein. Dann interessiert es mich auch nicht mehr. Weil ich gehe davon aus, dass wenn Gott euch gesagt hat, es ist in Ordnung, dann ist es für mich auch in Ordnung. So viel Vertrauen setzt er in die Geistlichkeit der Korinther dann auch wieder. Und das ist doch ermutigend. Das ist schön, wenn Paulus es tut. Und so müssen wir auch, wenn ich jemand kenne, der deutliches Fehlverhalten hatte, aber ich weiß, dass geistliche Menschen mir sagen, er hat Buße getan, es ist gut, dann muss ich mich dem anschließen können und sagen, dann ist es gut. Und nicht, ich habe aber mein eigenes Hühnchen noch mit dem zu rupfen. Dann muss es gut sein. Oder ich weiß nicht, ob die geistlich genug sind, das zu beurteilen. Nein. Paulus gibt den Korinthern diesen Vertrauensvorschuss und sagt, ich weiß, bei euch ist viel faul, aber wenn ihr was wirklich im Geiste tut, dann glaube ich, dass das passt. Dann stelle ich mich da dahinter. So vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus. Wichtig ist, das darf keine Gruppendynamik sein, die da ist. Aber wenn alle sagen, dass es gut ist, dann sage ich auch, dass es gut ist. Das darf nicht sein. Es muss geistlich inspiriert sein. Und wenn ich weiß, das ist eine geistliche Entscheidung, die dort getroffen worden ist, von meinen Freunden, denen ich geistlich wirklich viel zutraue, dann stelle ich mich da auch drunter, vor Christus. Und dann ist das Thema eigentlich schön und gut. Und dann kommt noch dieser eine Satz, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Also Paulus sagt, wenn ihr vergebt, vergebe ich auch, auf dass ich nicht vom Satan übervorteilt werde. Aber seine Absichten sind uns ja nicht unbekannt. Und der Satan attackiert uns als Christen vielfältig. Er attackiert uns zum Beispiel, indem er unsere Fehlverhalten offenbart und uns dafür anklagt. In Lukas 22 sagt Jesus zu Petrus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Zu gucken, gut, schlecht, offenbar machen, gut, schlecht. Das ist der Satan. Wir lesen es auch in Offenbarung 12, Vers 10. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Das heißt, Satan hat wirklich wenig Besseres zu tun, wie uns zu beobachten und sobald wir ein Fehlverhalten haben, uns vor Gott anzuklagen und zu gucken, dass das in der Welt auch offenbar wird. Das ist eine seiner Methoden, uns kaputt zu machen. Bei Gott hat er wenig Chancen, weil Gott sagt, wenn ich jemand vergeben habe durch Christus, dann sehe ich Christus und sehe nicht mehr den Kerl. Aber bei uns hat der Satan manchmal gute Chancen damit. Andere Methode vom Satan, uns durcheinander zu bringen, und das Gute ist, wir kennen diese Methoden. Andere Methode von ihm ist, die gute Saat mit Unkraut zu ersticken. Matthäus 13, unter die Dornen, der vierfache Ackerboden, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit, der Betrug des Reichtums, ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und in Vers 28 sagt Jesus ganz klar, wie er das Gleichnis deutet, das hat der Feind getan, der Satan. Das heißt, wenn wir als Christen leben, dann versucht der Satan uns aus der Spur zu bringen, indem er die Sorge dieser Weltzeit oder den Betrug des Reichtums in unser Leben bringt, übermäßig, auf dass wir unfruchtbar werden, dass wir uns wirklich um die Dinge dieser Welt sorgen. Oder nach Geld nacheifern oder so. Und im Moment schafft er das auch sehr gut, in der ganzen Weltbevölkerung, aber auch in der Gemeinde, dass die Sorge der Welt, und was ist denn die Sorge der Welt? Ich sage das C-Wort jetzt nicht, aber das bringt viele ganz schön aus der Spur. Ich sage nicht, dass es Fiktion ist, die er in unser Leben bringt. Nein, aber dass die Sorge darüber zu groß wird. Eine nächste Methode ist, uns zu verunsichern, Misstrauen gegen Gott und Selbstverdammnis in unser Leben reinzubringen. Und darum steht im Epheser 6, in der Waffenrüstung, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Es sind listige Kunstgriffe, mit denen er versucht, unser Vertrauen zu Gott durcheinander zu bringen oder unsere Heilsgewissheit durcheinander zu bringen. Und das macht er teilweise sehr listig. Manchmal will er uns einfach nur Angst einjagen. 1. Petrus 5, 8. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das persönlich schon erlebt habt. Wirklich Panikattacken, Angst, die er tatsächlich auch schickt. Das ist nicht lustig. Aber uns ist nicht unbekannt, dass das von ihm kommt und darum können wir damit umgehen. Es ist ja nicht so, dass uns plötzlich irgendwas trifft und wir haben keine Ahnung wie und warum. Es ist ganz klar, weil wir zu Gott gehören, weil wir wachsen wollen, weil wir Christus ähnlicher werden wollen und darum kommen solche Sachen. Aber wir haben ja auch Mittel und Wege, damit umzugehen. Weitere Methode von ihm ist, uns mit Irrlehre zu verführen. 2. Korinther 11, 14. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts, dass er als göttliches Wesen auftritt und uns göttliche Visionen schenkt und göttliche Hinweise gibt, die aber so gar nicht von Gott sind, die aber sehr fromm klingen. ist auch eine Methode, uns durcheinander zu bringen, die uns aber auch nicht unbekannt ist. Oder 2. Timotheus 2, 26, damit sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Verführungen, die er in unser Leben schickt und in die wir sehenden Auges hineinlaufen und da drin verfangen werden. Das schafft der Satan. Und da hat jeder seine eigenen Dinge, in denen er sich verstricken lässt. Ob das mit Macht zu tun hat, ob das mit Sexualität zu tun hat, ob das mit Geld zu tun hat, mit Bequemlichkeit, egal. Diese Verführungen schickt der Satan und oft gehen wir dem auf den Leim und das ist eine seiner Methoden. Aber das Schöne ist, uns sind diese Methoden nicht unbekannt. Ziel und Zweck ist immer, uns das Verhältnis von uns zu Gott und untereinander zu stören, wenn nicht gar zu zerstören. Zuerst verführt er uns zur Sünde. Ach komm, ist doch gar nicht so schlimm. Und wenn es dann so weit gekommen ist, sagt er, wie konntest du nur? Und verklagt uns wieder dafür. Aber, und wir haben das, ich weiß nicht, war es im ersten Lied? Oder, haben wir auch gesungen, Römer 8, 37 bis 39. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben noch weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Feind versucht uns vielfältig anzugehen, aber uns kann nichts von der Liebe Gottes trennen, wenn wir wissen, woher es kommt und wenn wir an Jesus festhalten und in seinen Wegen wandeln und Liebe unsere Motivation ist und wir uns daran orientieren. Und als Fazit habe ich zwei Verse, die euch begleiten sollen. Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist auch das Thema von der letzten Woche gewesen, die Vergebung. Seid gegeneinander freundlich und barmherzig, vergebt einander. Und Philipper 4, 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Darum freut euch. Und wenn ich mir, ich weiß nicht, ob ich jetzt in den Ablauf einmische oder so, wenn ich mir ein Lied wünschen dürfte, das habe ich gestern Abend schon auf dem Herzen gehabt, aber Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Denn wenn wir uns lieben und vertrauen, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Und das ist das, was der Feind partout nicht brauchen kann, dass wir uns lieben und vertrauen. Und das ist das, was Gott uns geschenkt hat, dass wir uns lieben und vertrauen. Und dann wächst dieser Tempel mehr und mehr. Amen.